Wie kann es gelingen, in einem so übersättigten Umfeld wie der Ernährungsbranche ein so erfolgreiches Unternehmen wie Koro zu etablieren? Darüber spreche ich heute mit Piran Aski.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mader.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge. Design Perspectives ist der Ort, an dem wir mit Expertinnen aus der Branche darüber sprechen, wie Transformation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg im Unternehmen Hand in Hand gehen können. Allererste Folge Design Perspectives und auch erste Folge von 5 zum Thema Leadership entlang der 5 größten deutschen Branchen. Wir starten heute mit der Ernährungsbranche und ich freue mich sehr drauf, mit Piran Aski über seine Erfahrungen als Co-CEO von Koro zu sprechen. Wir sprechen darüber, welche Faktoren es geschafft haben, Koro wirklich zu differenzieren und wie Nachhaltigkeit entlang der 3 Dimensionen ökonomisch, ökologisch und sozial gelebt wird.
Du frühstückst ja nicht immer, habe ich schon gelernt, durch ein paar Podcasts, die ich vorher von dir gehört habe. Heute hat es aber geklappt. Was gab es denn?
Heute hat es geklappt. Heute habe ich zu Hause tatsächlich ein bisschen was gegessen und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen gesnackt. Ich kann irgendwie meine Finger von den ganzen Koro-Snacks nicht lassen. Was gab es denn heute? Es gab Brot und Ei und ein bisschen fermentiertes Kraut.
Fermentiertes Kraut, okay, Hammer. Also Ernährung habe ich mir in der Vorbereitung nochmal eine ganze Menge durchgelesen. Das hat ja viel mit Gewohnheit zu tun. Ne? Also ich brauche immer extrem lange, um neue Gewohnheiten dann wirklich zu übernehmen. Ne? Dass man was probiert, das ist üblich, aber wie geht ihr da vor? Also was sind so die Erfahrungen? Wie lange dauert das, so ein neues Produkt zu etablieren?
Egal, ob das Produkt gut oder schlecht ist, brauchen wir eine gewisse Zeit, bis es ankommt. Und es gibt Produkte, die haben sozusagen ein positives Priming und Produkte, die haben ein negatives Priming. Also wenn ich mich an irgendwas anschließe, jetzt schon irgendwie einen erfolgreichen Riegel rausgebracht habe und dann eine andere Sorte rausbringe, dann ist der Vertrauensvorschuss, den uns die Kunden geben, natürlich hoch. Die probieren das. Wenn es dann auch gut ist, sind die Wiederkaufraten auch gut. Und andersrum, wenn es Produkte sind, die eher... Damals zum Beispiel beim Pistazienmus, ein gutes Beispiel. Das war relativ teuer. Mhm. Die Leute mochten irgendwie Pistazie. Und wir hatten uns erhofft, dass mehr Leute das Produkt am Anfang kaufen würden. Das war nicht der Fall. Aber die Leute, die es dann gekauft haben, haben es sehr, sehr stark wiederbestellt und auch innerhalb von einigen Wochen wiederbestellt. Mhm. Haben dann auch natürlich darüber gesprochen, weil sie dann super überzeugt waren vom Produkt. Mhm. Und so hat sich das dann verbreitet. Aber es hat echt so 3, 4, 5 Monate gedauert, bis sich das Produkt etabliert hat.
Ja. Ja, Pistazienmus ist eins der aufwendigsten und intensivst recherchierten und entwickelten Produkte, ne? Was ich so in der Vorbereitung gehört habe, mit der Abnahme der Pistazien auf der Plantage und dem Reifegrad und der Farbe und wie tief man da einsteigen kann, dass das wirklich diese Qualität bekommt. Wenn wir jetzt mal dran denken, so ein neues Produkt, also über Marke wollen wir später sprechen, zu etablieren. Da seid ihr ja so ein Stück weit die vielleicht Pioniere in der Ernährungsbranche, das Influencer-Marketing so konsequent aufzubauen. Auch Guerilla-Marketing würde ich es mal nennen, also das mit dem Pokémon Go, was ihr da als Hattrick gezaubert habt. Wie denkst du über die Differenzierung innerhalb der Ernährungsbranche von Koro generell? Also was macht Koro da besonders und wie macht ihr euch besonders, mal so als 1982 Marketingfrage?
Ja, wir sind in der Vergangenheit eigentlich immer unserem Herzen gefolgt. Wir wollten Produkte einen Ticken gesünder machen, aber trotzdem richtig, richtig lecker. Und wir haben versucht, irgendwie Sachen auch Premium zu machen. Also jetzt so Pistazie wird ja oft in der Lebensmittelindustrie ersetzt durch Aroma. Da ist dann meistens so 1% Pistazie in den Produkten, die vorne ganz groß mit Pistazie oder mit Pistaziengeschmack ausloben, drin. Und da haben wir gesagt, warum denn eigentlich? Klar, Pistazie ist teuer, aber diesen subtilen Geschmack, den man von der Pistazie kennt, also ich fand das immer wahnsinnig enttäuschend, wenn es dann eher so nach Bittermandel oder Marzipan geschmeckt hat und dann so ein knalliges Grün hatte. Und dann haben wir gesagt, nee, das kann doch nicht sein. Also unsere Hypothese war, die Leute sind bereit, auch einen Ticken, ein paar Cent mehr Geld auszugeben für einen richtig geilen Pistaziengeschmack, so an dem Beispiel. Also sind wir oft auf Premium gegangen und haben versucht, auch die Produkte halt einen Ticken gesünder zu machen als so der Mainstream. Mhm. Das war unser Differenzierungsansatz und das eben nicht nur in einem Vertical, sondern in verschiedenen Verticals. Und jetzt sind wir gerade im Bereich Frühstück, im Bereich Convenience Snacking halt super stark, weil wir da eine Domain-Expertise entwickelt haben und unsere Hersteller haben, unsere Lieferketten, aber auch durch unsere Rohwarenkompetenz auch genau wissen, welche Rohwaren brauchen wir eigentlich dafür, um am Ende das Ergebnis zu erzielen, was wir erzielen möchten.
Du warst, musst du gleich noch antworten, ja, auch der Interim Head of Sourcing. Das heißt, du bist bei den Lieferketten ja ganz tief eingestiegen. Ist das was, wo du glaubst, also da kommt die Qualität her so ein Stück weit, dass du wirklich in den Lieferketten so tief drin steckst? Oder lässt sich das auch zum Teil dann retro-engineeren, dass du sagst, jetzt ist das Produkt so, aber da können wir dann anders drauf reagieren? Oder?
Ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Also definitiv viel Inspiration haben wir dadurch, also habe ich dadurch bekommen, dass ich verstanden habe, wie die Lieferanten und die Hersteller arbeiten, weil ich die Verfahrenstechnik vor Ort studiert habe, verstanden habe und dadurch natürlich auch mit vielen Fragen und Gesprächen mit den Lieferanten Ideen entstanden sind. Aber am Ende jetzt bei den Riegeln, bei den Convenience Snacks spielen die Hersteller dieser Snacks auch eine sehr große Rolle. Also da ist die Rohware wichtig, weil wir die beigeben. Der Hersteller bezieht dann von unseren Lieferanten die Rohware. Der sozusagen Differenzierungskomponenten, wie zum Beispiel bei diesem Proteinriegel, der mich hier anguckt, das Pistazienmus kommt quasi von unserem Rohwarenhersteller. Allerdings ist es auch eine Kunst, die richtigen Hersteller zu finden. So. Und das ist eben auch nicht einfach. Und das ist am Ende des Tages, haben wir das über so einen Kurationsprozess hinbekommen. Also bei Proteinriegeln haben wir alles bestellt. Also generell machen wir das immer so, dass wir alles bestellen in einem Vertical, in das wir reingehen möchten. Alles probieren, und zwar nicht nur die Produkte, die man in Deutschland findet, sondern es gibt ja auch bestimmte Shops, die dann gezielt Ware aus Amerika importieren. Dann haben wir natürlich auch ein eigenes Verständnis vom Markt. Unsere Produktmanager sind sehr, sehr interessiert, probieren alles, was sie irgendwie finden können. Und dann gibt es natürlich auch sozusagen Kundenfeedback und Social Media, um diese Daten quasi anzureichern. Und dann versuchen wir in so etappenweise Tastings alles zu sozusagen screenen, sensorisch zu testen und hoffen eigentlich, dass wir ein Produkt finden, was da so heraussticht. So, und dann versuchen wir, basierend auf dem MHD-Labeling, auf dem MHD-Printing und der Lotnummer, so ein bisschen das Mapping zu machen, welcher Hersteller denn das ist, weil der dann diese sehr einzigartige Textur oder den Geschmack anscheinend hinbekommen hat, der uns dann überzeugt hat. So, das ist sozusagen der erste Schritt, um eben diese Hersteller ausfindig zu machen. Und im zweiten Schritt versuchen wir, diesen Hersteller dann zu verstehen, eine Beziehung zu dem Hersteller aufzubauen und dann mit unseren Rohwarenhändlern oder Rohwarenherstellern da eben die Kerninhaltsstoffe dann nochmal so ein bisschen zu ändern, dass sie auch zu Coro passen. Und wir nennen es so ein bisschen den modulareren Ansatz zur Produktentwicklung, statt quasi, also wir machen nicht dieses klassische auf dem weißen Blatt Papier anfangen und einfach irgendwas konzepten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es A, sehr, sehr teuer ist und B, dass es ein Mismatch gibt zwischen Umsetzbarkeit und auch die Art und Weise der Umsetzung und auch die Tatsache, dass eben wie etwas umgesetzt ist, kann man nicht detachen von der Verfahrenstechnik und den Maschinen-Capabilities des Herstellers. Und deswegen haben wir das versucht, sozusagen sehr am Markt zu orientieren, sehr an den Partnern, an den potenziellen Partnern zu orientieren, die da draußen sind, und fahren damit diesen modularen Ansatz sehr, sehr gut.
Das klingt ja wirklich echt so, wie ich das aus der Sterneküche immer kenne, dass man alles probiert und wenn man dann was gefunden hat, dass man sagt, Mensch, das ist es, den Lieferanten, den müssen wir binden. Was ich mich gefragt hatte, offline sind ja jetzt nur 25% eures Shares, wenn ich das richtig recherchiert hatte. Zu welchen Konkurrenzunternehmen seht ihr denn auf und warum? Weil, also wenn man jetzt denkt, was ist denn Konkurrenz? Naja, DM ist keine Konkurrenz, die sind ein Partner, ne? Rewe ist ein Partner. Also wo findet ihr denn diese Qualität, nach der ihr sucht, auch beim Wettbewerb? Oder was machen die vielleicht besonders gut?
Also ich glaube, dadurch, dass wir in vielen Kategorien tätig sind, ist es immer sehr, sehr in Bezug auf die Kategorie, die wir uns gerade angucken oder das Produkt, das wir uns gerade angucken. DM, Rossmann oder generell die Einzelhändler da draußen gucken wir uns sehr, sehr in Bezug auf Preis an. Ich finde es einfach super beeindruckend, wie günstig DM ihre Eigenmarkenprodukte anbieten kann. Die haben natürlich auch eine wahnsinnige Menge, aber die kriegen es ganz gut hin, die Mitte der Gesellschaft mit ihrer quasi sozusagen, sie nennt es ja Dauerniedrigpreispolitik, zu binden. So. Gezielt gibt es auch bestimmte einzelne Produkte, wo wir aufsehen. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht mal, wie die Marke heißt, aber es gab eine Marke, die hat einen wahnsinnig guten Energy Ball rausgebracht, der dann außen auch noch eine Schokohülle hatte. Und das hat uns natürlich motiviert und animiert, selber zu gucken, ja, warum machen wir eigentlich keine Schoko-Ummantlung um unsere Energy Balls? Und das haben wir dann auch gemacht. Aber wir holen uns immer hier und da Inspiration. Ein Produkt ist nie komplett fertig, sondern dieser Kurationsprozess, dieser Scouting- und Screening-Prozess, der geht immer weiter. Vorletzte Woche war ich zum Beispiel in L.A. auf der weltgrößten Foodmesse. Ich weiß gar nicht, ob es die weltgrößte Food, also vielleicht schon, die heißt Expo West Natural Products. Und da sieht man die ganzen sozusagen trendigen Marken. Vor allem in Amerika ist der Trend ja gefühlt noch 2-3 Jahre schon schneller oder sozusagen fortgeschrittener. Da gab es ganz viel Pilzprodukte, Adaptogene, Ashwagandha und Co. Waren auf jeden Fall ein Thema. Da frühstücken sehr viele fermentiertes Kraut. Genau, und da holen wir uns natürlich so ein bisschen Inspiration her und versuchen dann auch so ein bisschen die Transferleistung zu erbringen. Glauben wir, dass der deutsche Markt oder zumindest der europäische Markt weit genug ist? Können wir den Kunden da abholen? Oder wie lange Zeit müssen wir eigentlich dann Educator spielen für dieses Produkt, damit es dann auch in der relevanten Zielgruppe für uns ankommt?
Die anderen holen sich ja auch Inspirationen bei euch. Das gibt es ja auch gelegentlich, ne? Dass ihr dann Sachen doch auf einmal im Sortiment seht, vielleicht auch im Kontext einer Dauer-Niedrigpreispolitik, wo dann andere Schwierigkeiten entstehen. Wir hatten zu Eingang drüber gesprochen, dass Ernährung Gewohnheitssache ist und wie langsam dadurch auch Veränderungen stattfinden oder Trends oder sowas. Ne? Er merkt das immer wieder, wie empfindlich man da ist. Also diesen sensorischen Test, dass man an was riecht, guckt, ob das wirklich noch geht. Also auch jenseits des MHD, allein Joghurt zu essen oder sowas, machen ja die wenigsten. Ich muss da an einen Professor von mir denken. Das ist meine Autoritätsprothese für diese Aussage. Ja, der hat auch was echt Cooles gesagt, wie ich finde, dass wir Menschen in unserer Ernährung, aber auch in unserer Art, Informationen aufzunehmen, so ein bisschen funktionieren wie Zollbeamte. Das heißt, wir prüfen Siegel und Ausweise von Produkten, wo Marken eben eine riesengroße Rolle spielen, aber auch sowas wie ein Bio-Siegel oder so, ne? Wo ich sehe, gut, da steht Bio drauf, da steht die Haltungsform drauf, da steht auch die Marke drauf, die ich kenne, das kann ich essen ohne Probleme, ne? Und wenn das schlecht ist, dann würde ich das entweder dem LEH dann wieder zurückgeben oder mich vielleicht sogar bei der Marke beschweren oder sowas, ne? Sodass man da so eine große Vertrauensbeziehung aufbauen muss. Wenn wir jetzt das Koro-Design als Beispiel nehmen, das hattest du auch ganz schön beschrieben, ich hatte es mir irgendwo notiert, ich glaube, ich krieg's auch so zusammen. Du hattest es beschrieben als simpel, pragmatisch und preis-leistungs-orientiert. Wie würdest du die Marke beschreiben oder wie wichtig jetzt lächelst du? Ich hoffe, das trifft. Du musst sonst gleich nochmal richtig framen.
Ich bin ganz beeindruckt von deinen Notizen da, wie visuell ansprechend die sind.
Ach, auch das noch. Genau. Ja, da kann ich mich dann schneller orientieren, wenn das so ein bisschen bildlicher ist. Aber welche Rolle spielt Marke? Also jenseits von der Qualität, die spricht ja so ein Stück weit für sich. Wie passt Marke da rein oder wo findet da die Marke Koro statt?
Ja, ich glaube, die Marke ist eben das, wo der Kunde sozusagen die Erfahrung der Qualität, die er dann hat, wenn er das Produkt kauft, reinprojiziert. Und das kann man dann sozusagen, es ist dann ein gewisser, also ich stelle mir das mal so vor, man zahlt halt auf die Marke ein mit guten Produkten, mit guten Erfahrungen und beim nächsten Kauf vielleicht auch in der neuen Produktkategorie oder bei neuen Produkten, bei neuen Varianten, hat dann sozusagen, zahlt diese Marke zurück mit einem Vertrauensvorschuss, den der Kunde uns dann in Bezug auf neue Produkterscheinungen gibt. Sozusagen, wenn ich Koro kenne und immer happy war, dann bin ich dann auch bereit, mal die Pistazienschnitte mit Mario Götze von Koro zu probieren, weil ich weiß, der Pistazien-Proteinriegel hat mir sehr gut geschmeckt und wahrscheinlich wird auch der neue Riegel gut schmecken. Und mit jedem guten Produkt zahlt man halt weiterhin auf die Marke ein, der Vertrauensvorschuss wird größer und damit sprechen auch mehr Menschen über Koro. Das heißt, wir können unsere Marketingkosten senken und mit jedem sozusagen schlechten Produkt, und das versuchen wir tunlichst zu verhindern und schaffen das, glaube ich, auch ganz gut, baut man halt Marke ab oder Markenvertrauen ab. So verstehen wir das. Und zu der Visualität, also ich glaube, das hat eine gewisse Historie. Es ist immer so ein bisschen bei der Markenentwicklung versuchen wir zu verheiraten, dass, also ich meine, der Kunde soll uns ja auch wiedererkennen. Das heißt, wir haben eine gewisse Corporate Identity, ein gewisses CI. Und je schwerer wir das dem Kunden machen, uns wiederzuerkennen, desto mehr in der Wahrscheinlichkeit Kunden verliert man, weil sie einen einfach nicht schnell genug finden und dann zu irgendwas anderem greifen, gerade in der Kategorie der Impulskäufe. Damals hatten wir dieses beige Braun so und also einfach schwarz-weiß, um quasi die Prozesse auch aus dem Ursprung mit abbilden zu können. Dort konnten eben die Hersteller nur mit einem Thermotransferdrucker drucken. Das sah dann eben so ein bisschen vergilbt aus, weil ich meine, diese Etiketten auf Rolle, die hatten dann immer so eine vergilbte Farbe. Einfach sozusagen so eine Thermotransferfolie, deswegen schwarz-weiß. Wir kommen ja eigentlich aus diesem Bulkgeschäft, also alles in Großpackungen, direkt aus dem Ursprung, direkt an den Endkunden und sind da auch immer noch im Online-Geschäft tief verankert. Aber für einen Wandel mussten wir uns dann eben eine Corporate Identity überlegen oder eine Fortführung dieser CI, die halt beide Welten zusammenführt und trotzdem funktioniert. Und wir fanden das eigentlich ganz charmant, weil alle Marken gehen halt super krass auf Farbe und versuchen immer mehr, also die buhlen um Aufmerksamkeit. Das fand ich immer, also persönlich, ist eine persönliche Präferenz, da haben wir jetzt keine Studien zu gemacht. Ich fand das immer ein bisschen unsympathisch, weil so ein bisschen Fishing for Attention, das mochte ich irgendwie nicht. Und dann dachte ich, warum macht man das nicht so ein bisschen ruhiger? Und dann sticht man ja auch heraus. Plus so Lebensmittel, die man zu sich führt, wenn die zu knallig sind, ich weiß nicht, es gibt irgendwie, das clasht mit dem Gefühl, was wir eigentlich erzeugen wollen. Wir sind ja auch größtenteils Bio, das heißt, es ist sehr organisch, wir kümmern uns um den Ursprung, uns geht das Herz auf, wenn der Lieferant wirklich mal am Boden riecht und guckt, wie der funktioniert, ob der noch irgendwie gut genug für Pistazien zum Anbauen ist oder nicht, und dieses Gefühl vermitteln wir halt eher mit einem sozusagen erdigen Beige-Ton als mit einer super knalligen Farbe. Ja. Was wir dann aber weiterentwickelt haben, und Moritz, unterbrich mich, wenn die Antwort zu lange ist, was wir weiterentwickelt haben, sind diese Illustrationen, weil wir eben explizites Feedback von unseren Partnern bekommen haben, die gesagt haben, Koro-Kunden kaufen die Produkte uns leer, aber die Rate an Neukunden, die ihr akquiriert, vielleicht könnt ihr die besser machen. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir das besser machen, und haben eben Freistellerprodukte draufgepackt, weil die Illustrationen alleine, die zeigen einem nicht, was man kriegt. Das heißt, ein Kunde oder ein Nicht-Kunde, der kauft so ein bisschen so eine Blackbox. Und das wollten wir verhindern oder ändern. Und deswegen haben wir eben die Freisteller der Produkte mit aufs Produkt genommen.
Mhm. Ja. Also, ja, ich finde es ganz interessant, weil Farben bei euch ja in den Fotos eine große Rolle spielen. Also in den Hintergründen habt ihr dann häufig die knalligen Farben. Und das ist dann auch wieder ein ganz schöner Kontrast zu der reduzierten Bühne, die die Marke da vielleicht so ein Stück weit bildet. Und ich finde auch schön, wie du immer vom Herzen folgen sprichst und auch dieser Entscheidung von innen heraus, die ja dann häufig auch vielleicht unbewusst dann auch so eine gewisse strategische Absicht hat, weil das so zu positionieren und nicht mit einer extra Farbe zu drucken, führt ja auch die Message von Qualität und Reduktion auf das Nötigste da gestalterisch irgendwie ganz schön fort. Jetzt Marke mal ein bisschen weniger visuell, aber doch noch gestalterisch, vielleicht zur Gestaltung der Märkte. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass das Gaming auch eine große Rolle spielt als Zielgruppe, was man ja, glaube ich, in der veganen Bubble oder so, wenn ich die jetzt mal so nennen darf, ohne dass es Ärger gibt, oder auch in Richtung LEH oder sowas, da spürt man ja jetzt ganz wenig davon, dass Koro in diesem Gaming-Markt jetzt mehr und mehr eine Rolle spielt. Ja, wie läuft da die Markenentwicklung oder die Kreativität in Richtung dieser neuen Markterschließung? Wie robbt ihr euch da voran?
Ja, also generell waren wir oder sind immer in der Auffassung, snacken tut fast jeder. Also auch die Gamer, und vor allem die Gamer snacken tendenziell, kann man ungesund sagen. Ich will eigentlich ungern mit irgendwie gesund und ungesund um mich werfen, aber ich würde sagen, im Schnitt ungesünder als irgendwie der Durchschnitt. So, und da haben wir irgendwie versucht anzusetzen, haben überlegt, wie können wir das irgendwie ändern, und sind da quasi teilweise auf Anfragen stärker eingegangen, auf die wir in der Vergangenheit nicht eingegangen sind. Teilweise sind wir auch explizit auf Gamer zugegangen, haben gesagt, lass uns doch mal eine Kooperation schließen, um zu gucken, ob dieser Markt nicht irgendwie interessant für Koro ist. Gamescom LAN sponsern wir jetzt so ein bisschen. Das hat man, glaube ich, auch in den letzten Tagen so ein bisschen gesehen, und versuchen, die mit guten Snacks auszustatten, deren Livestreams quasi zu sponsern, einfach in der Zielgruppe aktiver zu sein. Und versuchen auch da quasi einen positiven Impact auf das Snacking-Verhalten der Zielgruppe zu sein.
Jetzt sind es ja zum Teil ganz, ganz unterschiedliche Snack-Umfelder, ne? Also wo dann eine Familie vielleicht eher drüber nachdenkt, was können wir den Kindern mit in die Brotdose tun? Da denken die anderen vielleicht, wie kann ich was snacken, wo ich dann keine klebrigen, pulverigen Finger habe, wenn ich danach dann wieder auf die Tastatur und an die Maus muss oder so. Wie, und das ist ein Stück weit die Überleitung in dem Bereich, wo wir über die ökonomische Nachhaltigkeit sprechen wollen, ne? Also wie ihr Märkte dann wirklich substanziell für euch erschließt. Wie stellt ihr die Kundennähe sicher? Du hattest vorhin Kundenfeedback und auch Social Media mal gestreift, auch dass die Produktmanager alles probieren und da jeweils im Gespräch bleiben. Jetzt vielleicht an dem Beispiel mal mit dem Gaming. Ist das was, wo ihr dann so User-Research-seitig so ganz intensiv reingeht und versucht dann deren Problemstellung oder deren Ablauf mit nachzuvollziehen?
Ja, also wir haben so ein recht umfangreiches Customer Insights-Projekt, wo wir quasi verschiedene Zielgruppensegmente uns angucken. Ehrlicherweise in diesem sozusagen Kontext haben wir jetzt nicht explizit, sind nicht explizit auf Gaming eingegangen, sondern so ein bisschen eher auf die Fitness-Youth, die aber vermutenderweise auch eine Überlappung mit den Gamern haben. Jetzt oft jüngere Leute sind, die jetzt nicht vielleicht alle fitnessaffin sind, aber sozusagen auch ähnliche Interessen haben. Und dann überlegen sich natürlich die Produktmanager, wie kann man, also was sind die Pain Points dieser Zielgruppe? Mhm. Und je größer diese Segmente sind, ich meine, Gaming ist für uns jetzt ein Test, wir tasten uns da so ein bisschen ran und gucken, ob das funktionieren kann. Aber je größer diese Zielgruppen und Marktsegmente sind, desto mehr investieren wir natürlich auch in Research und gucken, wie kann man vielleicht über eine Marktforschung, über eine Konsumentenanalyse, über Gespräche, qualitative Interviews herausfinden, was denn die eigentlichen Painpoints dieser Zielgruppen sind. Mhm. Das Gute ist, wir haben ein Riesensortiment. Das heißt, um auf das Problem einzugehen, was du genannt hast, was definitiv, und das weiß ich aus meinen jungen Jahren als Gamer, ein Problem ist, also dass die Hände dann immer dreckig sind nach Chips oder so oder fettig oder wenn man dann irgendwie Schokolade isst und die zu schnell schmilzt und die Temperatur im Zimmer oder auch hier von der Tastatur und so, wenn es ein Laptop ist natürlich, ja. Das heizt ja auch immer auf und da haben wir natürlich in der Regel auch aus dem Standardrepertoire Lösungen, zum Beispiel Nüsse mit dünner Schokolade ummantelt, die vielleicht kein Pulver noch dran haben, sodass man dann auch sozusagen gesünder snacken kann beim Gamen, ohne sich die Finger dreckig zu machen. Und das sind dann sozusagen die Hero-Produkte innerhalb, also wir nennen diese sozusagen Kern-Verticals Hero-Produkte, aber das sind dann sozusagen die spezifischen Gamer-Hero-Produkte, die wir dann auch unseren Partnern, den Influencern, den Content-Creatern an die Hand geben und die auch explizit in der Bewerbung hervorheben.
Jetzt hast du vorhin schon über diesen modularen Ansatz der Produktentwicklung gesprochen. Vielleicht jetzt auch in Verbindung mit diesem Customer Insights Projekt, wenn ihr dann ein neues Produkt entwickelt. Das geht ja so ein bisschen von dem aus, was ihr habt. Ne? Ähnlich wie, erinnert mich nochmal so an diese Sterneküche, ne? Dass die sagen, hey, saisonal kriegen wir das jetzt gerade einfach nicht oder wirklich regional kriegen wir das jetzt aktuell nicht zu den Konditionen oder in der Qualität, die wir für unseren Anspruch brauchen. Wie geht ihr dann voran? Das heißt, habt ihr dann so eine Inspiration, dass ihr sagt, Mensch, das soll irgendwie sowas Kugelförmiges sein, was man schnell snacken kann, wahrscheinlich auch mit Schokolade ummantelt und innen drin soll Nuss XY plus Trockenobst XY sein und dann testet man da 18 Varianten oder so.
Also es ist schwierig zu sagen, weil die Interdependenzen sehr, sehr groß sind. Einmal gibt es natürlich genau diese Kundenbrille, dass man sagt, der Snacking-Markt sucht nach neuen Snacking-Konzepten und Größen und Formen, weil der Riegel inzwischen auch in die Jahre gekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich intern auch sozusagen eine gewichtete, nenn's mal Datenbank, was wir gut können und was wir vielleicht nicht so gut können, wofür wir einen guten Hersteller haben und Co. Und das versuchen wir immer sozusagen gegeneinander abzuwägen. Und das ist am Ende sozusagen so kompliziert, dass wir jetzt keine Algorithmik haben, die das irgendwie macht, sondern das müssen die Produktmanager mit allen Daten qualitativ machen und dann eben auch qualitative Tests und so weiter organisieren. Wir haben gemerkt, wenn es uns schmeckt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch anderen schmeckt. Unsere Produktmanager sind geschult auch auf unseren Konsumentengeschmack und in Bezug auf die Snacking Sizes, ob es jetzt ein Energy Ball oder ob es jetzt ein Nut Butter Cup oder ein Riegel ist, versuchen wir die Breite abzudecken. Also da versuchen wir in jedem Segment irgendwie auch Koro-Alternativen, nenne ich es mal, anzubieten. Und mit welchem Segment wir da anfangen, ist einmal das Marktpotenzial, aber auch sozusagen die Machbarkeit, die wir gerade schon haben. Wenn wir einen Lieferanten haben, der schon Nut Butter Cups kann, dann versuchen wir da natürlich schneller reinzugehen und parallel zu gucken, finden wir vielleicht einen, der auch irgendwie Bälle kann. Chocolate Drops haben wir auch mal uns länger angeguckt. Das ist nicht so super einfach zu machen, weil da eben ganz spezifische Maschinen diese geschmolzene Schokolade in sozusagen Drops-Form bringt. Und da quasi zum Beispiel so Pistazien- oder Erdnuss-Chocolate Drops zu machen, ist halt eine Riesenherausforderung, weil eben diese großen Hersteller, die diese Maschinen haben, auch ein Allergenmanagement haben, was ungern Nüsse in die Produktion lässt und da arbeiten wir sehr, sehr eng mit verschiedenen Partnern zusammen, um zu gucken, was ist da eigentlich machbar und wo können wir neue Differenzierung schaffen.
Vielleicht nochmal ein übergeordneter Blick auf die Märkte, also Gaming ist ja jetzt nur ein Teil davon, LEH haben wir schon besprochen, Fitness ist meines Wissens auch ein gesonderter Bereich nochmal. Welche Märkte sind denn die wichtigsten für euch und welche, vielleicht ist das eine andere Antwort, welche wachsen in welcher Geschwindigkeit für euch?
Ja, also der wichtigste Markt ist natürlich immer noch Deutschland, weil es der größte ist. Also generell die Dachregion ist für uns der absolute Kernmarkt. Da kommen wir her, da fühlen wir uns am wohlsten und da sind wir auch am stärksten. Die am schnellsten wachsenden Märkte sind natürlich kleinere Märkte und wir fokussieren uns gerade sehr stark auf Italien und Frankreich. Vor allem in Frankreich spielen wir viel mit Localization rum, also versuchen Produkte, aber auch den Markenauftritt mehr an die lokale Zielgruppe anzupassen. Und gucken uns auch an, wie groß der Impact ist. Jede Localization hat gewisse sozusagen interne Ressourcenkosten, weil man nicht einfach genau das Gleiche kopieren kann. Das war nämlich unser Ansatz der ersten Tage. Und jetzt gucken wir sozusagen, wägen wir immer gut ab, was ist der Impact von Localization und was sind die internen Prozesskosten. So. Aber natürlich investieren wir auch stark in Vertrieb, um weiter sozusagen den LEH auszubauen. LEH ist übrigens unser sehr stark wachsender Vertriebskanal aktuell. War vor 3 Jahren quasi nicht existent, jetzt eben 25% des Umsatzes.
Ja, Lebensmitteleinzelhandel, nur ganz kurz für unsere...
Genau, also es hört sich vielleicht nicht so viel an, dass wir in Anführungsstrichen nur 25% Umsatz im LEH machen, aber von 0% kommend und nur Online-Umsatz ist das schon beträchtliches Wachstum. Und wir sind ja auch sozusagen Top-Level gewachsen, also generell ist Coro in den letzten 3 Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Und sich da so überproportional durchzusetzen, zeigt uns eigentlich, dass die Partnerschaften mit den größeren Retailern, also Einzelhändlern, sehr gut funktioniert haben und wir auch weiterhin investieren in diese Partnerschaften.
Ja. Und USA ist auch schon ein langes Ziel von euch, ne? Oder ein lang gehegter Wunsch, da in den Markt einzusteigen. Den hast du ja auch als so interessant beschrieben, was so die Dynamiken angeht mit neuen Versuchen, die dann auch schneller fliegen als hier, oder?
Ja, also ich finde immer, als Gründer finde ich irgendwie USA immer spannend, weil da passieren die großen Konsumententrends, dort starten die und schwappen dann irgendwann über. Also irgendwie habe ich da tiefes Bedürfnis, in den USA auch aktiv zu sein. Und es passt auch eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, vorletzte Woche war ich ja in LA. Ich würde sagen, 80-90% der Produkte, die ich dort probiert habe, und wir haben auch sehr viele Supermarkt-Checks gemacht, waren einfach nicht wirklich zufriedenstellend. So. Und was die Amerikaner wahnsinnig gut können, ist Branding. Die haben wahnsinnig hervorstechende Verpackungen, die super, super ansprechend aussehen, wo man unbedingt hingreifen muss als Konsument. Aber am Ende enttäuscht irgendwie das Produkt. Und ich finde, wir haben uns in den letzten Jahren so wahnsinnig auf das Produkt fokussiert und können das so wahnsinnig gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Amerikaner Produktqualität nicht wertschätzt. Also ich denke schon, dass auch die Amis, wenn sie dann mal Coro-Produkte kaufen, die auch immer wieder kaufen würden und die sich umso stärker auch im amerikanischen Markt differenzieren könnten. Nur ist der Start nicht günstig. Also ich glaube, da muss man auch ordentlich investieren und ich habe da auch extrem Respekt vor, die USA zu starten, allein die ganze Logistik mit irgendwie Westküste, Ostküste, Mitte und dann braucht man irgendwie 3 Logistik-Hubs und die ganzen Retailer, die Kontakte dorthin. Also ich glaube, ohne amerikanisches Team wird das schwierig und wir beraten uns natürlich intern bei uns in der Geschäftsführung, aber auch mit unseren Investoren, wann der richtige Schritt dazu ist.
Wir haben jetzt gesprochen über Differenzierung am Markt, die Wichtigkeit von Marke. Jetzt sind wir so ein bisschen schon rübergeschwappt in so einen Nachhaltigkeitsbereich, noch so die ökonomische Seite der Nachhaltigkeit mit dem Blick auf die Märkte. Den Nachhaltigkeitsblick würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen vertiefen in Richtung dem häufiger gedachten Sinn, wenn man Nachhaltigkeit sagt, also dem ökologischen Teil. Jetzt sind die Topseller getrocknete Mango, gefriergetrocknete Erdbeeren und weißes Mandelmus, Pistazienmus auch so in Klammern noch. Und wir haben auch schon über die Lieferketten gesprochen, wie wichtig Qualität da ist innerhalb der Lieferketten, aber auch innerhalb des gesamten Unternehmens, welche Rolle und in welcher Form nimmt da die ökologische Nachhaltigkeit ein oder Ziele in Richtung Ressourcen schonen oder?
Also bei uns super wichtig. Wir haben auch ein eigenes Department dafür, was sich ausschließlich damit beschäftigt, Coro rund um Sustainability fit zu machen. Und das fängt natürlich in den Lieferketten an. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit dem Sourcing Department super, super eng. Aber hört da natürlich nicht auf. Da geht es auch viel um Reporting, viel um ja auch rechtliche Themen. Ich meine, dieses Lieferkettengesetz, das wurde ja vor kurzem jetzt verabschiedet, ein bisschen anders als ursprünglich gedacht, was uns jetzt hilft oder einfach ein bisschen mehr Zeit gibt, um uns da anzupassen. Das ist wahnsinnig schwierig. In dem Gesetz steht ja drin, dass man sicherstellen muss, was im Ursprungsland passiert und was irgendwie wie unter welchen Bedingungen der Kakao, den wir beispielsweise verkaufen, angebaut wird. Und das ist natürlich wir sind immer noch ein sehr kleines Unternehmen, wenn man uns vergleicht mit den großen Marken und Einzelhändlern. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, vor allem mit so einem großen Produktsortiment. Was ich interessant finde, was viele Leute immer vernachlässigen, ist, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit oft, nicht immer, aber oft Hand in Hand geht. Also zum Beispiel, wenn wir unsere Plastikdicke, also die Dicke der Plastikverpackung reduzieren, ist das nicht nur ökologisch gut, sondern auch ökonomisch gut, weil wir natürlich weniger Materialverbrauch haben und damit auch Ressourcen sparen und günstiger Verpackungen einkaufen können. Und das versuchen wir tatsächlich zu machen. Wir gucken immer, wo stehen wir aktuell mit unseren Produkten? Können wir weiter vertikalisieren? Also können wir irgendwie mehr Wertschöpfung in der Verpackung haben oder ist es teurer dann für uns? Ist es aufwendiger in der Lieferkette? Ich glaube, aus dem Produktbereich kann ich relativ viele spezifische Beispiele geben, woran wir arbeiten. Bei den Snacks zum Beispiel ist es diese Aluminiumbedampfung in der Mitte, diese diese Verpackungen sind ja meistens sozusagen Mehrverbundsfolien. Außen ist in der Regel natürlich das Druckbild und dann eine dünne Plastikschicht und dann in der Mitte Aluminium, um die Barriere zu gewährleisten und innen nochmal eine Plastikschicht. So, und was wir jetzt versucht haben, ist da, also wir haben uns spezifisch die Produkte angeguckt und gucken, wo brauchen wir die Barriere und wo nicht, und haben zum Beispiel feststellen können, dass zum Beispiel bei diesen Energy Balls brauchen wir sie nicht. Also die Rotationsgeschwindigkeit von diesen Energy Balls ist so groß, dass sie halt schnell verzerrt werden und die Produkte nicht an Stabilität verlieren, wenn man die Aluminiumbeschichtung weglässt. Und ich mache den mal auf und hier sieht man zum Beispiel, hier ist keine Aluminiumbeschichtung drin. Das heißt, wir haben schon mal einen Verbund gespart. So, und so gehen wir jedes Produkt durch. Das haben wir bei den Proteinriegeln noch nicht geschafft. Wenn man das jetzt zum Beispiel aufmacht, sieht man quasi die Aluminiumfolie im Produkt. Und,
jetzt sind die leider auf, die müssen wir dann gleich essen wahrscheinlich.
Genau, das ist echt eine große Aufgabe, die wir haben. Aber das hängt einmal sozusagen, einmal gibt es unser Sustainability Department, die kommen eben mit diesen Ideen und die sehen natürlich, die screenen natürlich auch andere Marken und andere Produkte. Da sind die großen Marken natürlich Vorreiter ein Stück weit. Und dann gehen wir zu unseren Herstellern, die sprechen dann mit unserem Sourcing Department, wir sprechen dann unsere Lieferanten an. Wie ist denn die Machbarkeit? Jetzt haben wir eine Größe erreicht, wo wir dann schon versuchen, auch mit unserem Volumen mit diesem Change auch anzustoßen bei dem Hersteller. Wir haben jetzt die ersten Tests, dass wir auch auf Papierverpackungen umstellen. Es gibt ganz spannende Lösungen von Köhler. Da muss ich jetzt mal Werbung machen. Das ist ein großer Papierhersteller in Deutschland, der zum Beispiel für The New Company auch die neuen Papierverpackungen für deren Riegel gemacht hat. Und da schauen wir uns natürlich an, geht das auch für unser Produkt? Wie sind die Produkte? Also wir haben natürlich auch viel Nuss im Produkt verarbeitet. Je mehr Nuss, desto stärker muss die Barriere sein, weil die Ranzidität von Nüssen da ist. Das heißt, es ist eigentlich ein ständiges Abklatschen aus Qualitätsdepartment, Sourcing für die Machbarkeit beim Hersteller und Sustainability. Also sprich, die nehmen quasi die Trends und auch die Anforderungen und den Push mit. Und die versuchen sich dann alle da gegenseitig abzuklatschen und zu gucken, dass man das nachhaltigste Produkt quasi findet. Was ja oft, nicht immer oft, aber auch das Ökonomischste ist. Wir haben aber auch, wenn wir sagen, wir wollen ein Produkt auf Papier umstellen, haben wir auch, da treffen wir auch Abwägungen mal gegen den Preis, um dann auch bestimmte Verticals zu pionieren. Also witzigerweise ein Stück weit, wir haben uns nie selber auf die Fahne geschrieben, nachhaltig zu sein, weil ich finde, Nachhaltigkeit ist immer so eine Definitionsfrage, was ist denn nachhaltig? Jeder definiert Nachhaltigkeit für sich ein Stück weit anders. Ja. Der eine sagt, man ist nicht nachhaltig, wenn man Plastikbeutel benutzt. Der andere sagt, also nimmt halt eine andere Definition. Ja. Und wir werden halt wahnsinnig als nachhaltig von unseren Kunden wahrgenommen. Das sehen wir in jeder sozusagen Research. Ja. Und da versuchen wir jetzt auch reinzuwachsen und auch sozusagen Maßnahmen jetzt auch sozusagen diesem Image gerecht zu werden.
Ja, da zahlt euer Branding auch sicherlich stark drauf ein. Ich habe jetzt kürzlich gerade eine Recherche gemacht zum Immaterial Branding, nennt sich das, was jetzt von Epson, Slice, Edgeboard, also vielen großen auch, Adidas, POC, diesem Helmhersteller gemacht wird, dass sie wirklich versuchen, innerhalb des Materialwerkzeugs, was häufig Kunststoff ist, direkt die Brand unterzubringen, die ja sonst eben immer, weiß nicht, Chrom heiß geprägt, dann nochmal shiny Materialeffekt haben musste oder sowas. Und interessanterweise leben wir heute auch erfreulicherweise in Zeiten, in denen das bei den KonsumentInnen dann halt gut funktioniert. Ne? Dass man sagt, hey, wir haben uns das Chrom heiß geprägt gespart. Das ist wirklich nur im Material und auch ein bisschen kleiner oder es ist nur gestanzt in der Pappe oder sowas. Und dass durch dieses Weglassen oder durch dieses Weniger, ne, wie ihr auch die Druckfarben weglasst oder so, dass das als ein Mehr empfunden wird, ist ja eigentlich ein total schöner Effekt. Also vielleicht nur noch ein Mini-Exkurs zu der Definition von Nachhaltigkeit. Die wird beim Rat für Formgebung beim German Design Council in drei Dimensionen definiert. Das sind die, entlang derer wir uns auch bewegen. Ne? Also dass es eine ökonomische Nachhaltigkeit gibt, eine ökologische Nachhaltigkeit und eben auch eine soziale Nachhaltigkeit. Und aus Produktsicht geht es eben vor immer immer darum, in Kreisläufen zu denken, ne? Also in Müllvermeidung. Und da, finde ich, seid ihr auch so ein Musterschülerbeispiel mit diesem Einstieg in den Markt ja auch über den Bruch, ne? Was ja früher dann weggeworfen wurde. Und aber trotzdem ja vom Geschmack oder von der Verwendung jetzt im Mousse spätestens, aber ja auch, wenn man sich das ins Müsli rührt, genau die gleiche Qualität hat wie das teurere, eben dann nicht üblicherweise weggeworfene Produkt. Ne? Hast du noch als Abschluss der Ökologiebetrachtung der Nachhaltigkeit noch so einen Mini-Blick darauf, wie ihr mit Müll umgeht bei euch? Also was so die Abfälle sind, wenn Sachen, weiß nicht, Chargen abgelaufen sind oder auch in der Entwicklung, wenn irgendwas, genau, also wie viel Müll fällt bei euch an?
Also ich kann dir nicht die genaue Anzahl sagen, wie viel Müll bei uns anfällt, aber in Bezug auf Chargen, also abgelaufene Lebensmittel, kaum irrelevant. Also jedes Produkt, was kurz vorm Ablaufen ist, setzen wir mit einem starken Rabatt auf die Website und dann gibt es immer eine Klientel, die eben genau diese Produkte kauft. Also sind die Produkte aus dem Sale dann auch relativ schnell weg. Das weiß auch der Kunde, da haben wir ihn quasi hinerzogen. Deshalb haben wir kaum Chargen, die wir komplett einfach entsorgen müssen. Mhm. Natürlich gibt es mal irgendwie Produktrückrufe, wo dann der Lieferant von uns auch einfordert, Chargen komplett zu vernichten oder ihm zurückzuschicken. Diese Produkte werden dann in der Regel auch vernichtet, aber das dient ja dann auch der Qualität, weil irgendwelche Grenzwerte oder sowas überschritten sind. Mhm. Also wir haben keinen nennenswerten Müll in der Lieferkette. Wir haben natürlich ein bisschen Schwund beim Abfüllen, wenn wir die Produkte beispielsweise in diese Doypacks abfüllen, aber da arbeiten wir auch nach wie vor irgendwie an Effizienz. Mhm. Aber größeres Wegwerfen haben wir bei uns nicht. Aber ja, was ich tatsächlich immer vergesse zu erwähnen, weil wir daherkommen und das für uns so selbstverständlich ist, ist, dass wir natürlich wahnsinnig viel Verpackung sparen. Da habe ich auch irgendwo Zahlen, müsste ich nachreichen. Ich würde sagen, so zwischen 10% und 30%, um eine breitere Range anzugeben. Weniger Verpackung haben wir im Schnitt aufs Kilogramm. Plus die sind auch wieder verschließbar. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde was am Zuhause wegschmeißen muss, ist halt gering, weil durch die Wiederverschließbarkeit eben auch die Produktqualität über längere Zeit sichergestellt wird.
Wenn wir von da nochmal abbiegen, also aus dem ökologischen Teil und auch dem Bewusstsein, dass man Produkte ja dann verschenken kann, spätestens dann, bevor man sie wegschmeißt. Kurz nochmal zu unserem Setting hier. Wir sitzen in einem wunderschönen Gebäude, auch super schön eingerichteten Büro hier in einem Berliner Hinterhof. Und in Richtung Mitarbeitenden wollte ich zum Abschluss gerne mal mit dir besprechen, also dem sozialen Teil der Nachhaltigkeit vielleicht ein Stück weit. Da habt ihr ja auch einen Lernweg hinter euch. Ne? Ich habe da den einen Exkurs gehört, dass es gerade in Anfangszeit, wenn es eben auch viel auf Zahlen gemanagt wird, so ein klein bisschen die Kluft zu groß war zwischen Geschäftsführung und den Mitarbeitenden. Und das fühlt sich hier heute ja irgendwie so nach einem ganz anderen Miteinander und einer schönen Gemeinschaft an. Wie entwickelt ihr Talente und vielleicht, darüber hinaus gibt es vielleicht sogar soziale Engagements oder so in Richtung Communities oder so?
Ich glaube, wir mussten uns einfach damals, ich meine, da gab es ja diesen Artikel, dass das sich eben eine Kluft zwischen Mitarbeitenden und Geschäftsführung aufgetan hat. Und da mussten wir uns irgendwie professionalisieren. Also wir kamen aus dem Doing eigentlich gar nicht raus und haben nicht verstanden, dass mit zunehmender Mitarbeiteranzahl eben auch sozusagen strukturierende Komponenten in der Company eingeführt werden sollten. Dass Leute nicht irgendwie in einem Startup arbeiten, weil die Bezahlung so wahnsinnig toll ist, sondern in der Regel auch einen gewissen Spirit mitnehmen möchten und auch Leadership spüren möchten. Da haben wir ein, zwei Bücher gelesen und dann haben wir uns mit vielen Leuten ausgetauscht und eben doch auch viele Dinge geändert und viele Sachen hinterfragt, sind deutlich achtsamer geworden, also Costa und ich, und haben dann auch im Zuge dessen noch einen dritten Geschäftsführer mit reingenommen, den Florian Schwenkert, der seitdem auch, ich glaube, diese Kluft war dann irgendwie zwischen 2018 und 2020, also Ende 2019, ist dann Florian noch dazu gekommen, der dann eben ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht hat, wie Companies professionell aufgebaut werden, welche strukturierenden Elemente sinnvoll sind. Wir hatten damals auch gar kein HR-Department beispielsweise, das haben wir dann irgendwie eingebaut. Genau, und so hat sich eigentlich auch die Firmenkultur sehr geändert und wir sind auch deutlich, deutlich professioneller geworden. Wir haben jetzt im letzten Jahr nochmal einen deutlichen Sprung in der Professionalisierung gemacht, Gehaltsbänder eingeführt, alles Mögliche. Wir haben Career Framework eingeführt, wir haben Performance Reviews eingeführt, was auch nicht ganz so einfach ist, versuchen da auch nach wie vor zu investieren, um eben dieses Thema Professionalisierung voranzutreiben. Ich meine, wir sind jetzt eine mittelgroße Company, eigentlich per Definition Mittelstand. Die Company darf nicht abhängig sein von irgendwie allein der Geschäftsführung. Klar muss die Geschäftsführung auch immer treibendes Organ sein ein Stück weit, aber die Unabhängigkeit ist auch super wichtig. Und deswegen haben wir jetzt auch eine zweite Führungsriege aufgebaut, die dann auch eben diese Strukturen, die strukturellen Elemente und so weiter überwacht und auch weiter vorantreibt. Das hat sich sehr geändert. Ansonsten, ja, so kleine Benefits, die man irgendwie hat, Urban Sports Club, irgendwie ein Obstkorb, BVG-Ticket, dann irgendwie haben wir Samstag so ein Sportevent, da kann jeder kommen, irgendwie am Gleisdreieckpark und was haben wir dann noch? Ja, solche kleinen Schmankerl. Aber das soll so ein bisschen enhancen, aber das ist jetzt irgendwie kein Hauptgrund, warum man bei uns arbeitet. Die Leute, wenn man die heute befragen würde, warum die bei uns arbeiten, ist es größtenteils, glaube ich, Marke. Das sind meistens Foodies, die schon irgendwie interessiert sind, die Lust auf eine Veränderung haben im Lebensmittelmarkt, die unsere Produkte feiern und toll finden. Und bis jetzt sind die Leute auch zufrieden, die zu uns kommen und dann ein bisschen Luft mal geschnuppert haben. Aber es läuft auch nicht alles gut. Also es gibt auch Abteilungen, da ist dann mal was unstrukturiert oder mal fehlt dann irgendwie ein Teamlead oder ein Head-Off und dann muss man sich da irgendwie durchwursteln. Aber ich glaube auch ein Stück weit sozusagen, Chaos ist auch gut, damit Talente da so ein bisschen reinwachsen können.
Wir haben gesprochen über die Differenzierung am Markt und das Etablieren einer Marke. Besonderes Learning oder ja, wofür ich dankbar bin, was ich hier mitnehme, ist dieses dem Herzen folgen. Das klingt ja immer so ein bisschen pathetisch oder so ein bisschen einfach, aber ist hier wirklich gelebt, belegt über die Qualität, die ihr im Geschmack sucht, die ihr in den Lieferanten und in den Herstellerketten auf Basis der Rohware, aber auch im späteren Produkt sucht. Wir haben über Nahrungsentwicklung gesprochen, auch über den Vergleich von USA oder amerikanischem und europäischem im weiteren Sinne Dachmarkt. Wir haben dann auch über die Wichtigkeit der Märkte gesprochen, welche wie wachsen, da eben die Lokalisierung in Frankreich auch als ganz spannendes Thema, wie man sich da eben schafft, in so einem neuen Markt anzupassen. Das Customer Insights Projekt haben wir gestreift, auch ein, wie ich finde, sehr schlauer Zug, das so institutionalisiert aufzusetzen, dass man das Feedback innerhalb der Produktentwicklung dann auch in so einem Rahmen einer Abteilung stattfinden lässt. Und dann sind wir von der Differenzierung im Markt und dem Etablieren einer Marke abgebogen in Richtung ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Haben gerade noch darüber gesprochen, wie ihr Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand denken könnt, dass eben ja, Verbesserungen im einen Bereich oft auch zu einer Verbesserung im anderen Bereich führen und wie natürlich ihr das lebt. Spätestens seid ihr ja auch ja, von Dingen, die sonst unbeachtet waren, in den Verkauf zu bringen, gestartet seid. Und jetzt ganz zum Ende haben wir noch darüber gesprochen, wie ihr als Company in Richtung Mitarbeitenden aufgestellt seid, wie das bei euch weitergeht. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, du hast jetzt noch über zwei Bücher gesprochen, die ihr da gelesen habt. Also ich weiß, dass ihr große Fans von Kopf schlägt Kapital seid. Was sind die beiden, die Kopf schlägt Kapital noch ein bisschen vermenschlicht haben?
Ja, es gibt ein Buch, das hat uns damals geholfen, weil wir genau so eine Größe hatten, die dieses Buch adressiert. Das heißt, glaube ich, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und Dein Wille geschehe. Klingt sehr populistisch, ist aber wahnsinnig cool geschrieben, weil man da sehr gut relaten kann mit bestimmten Akteuren in diesem Buch. Ich glaube, da geht es um so eine kleinere Agentur, irgendwas zwischen, man nennt es auch sozusagen die zweite unternehmerische Hürde, also nicht von 0 auf 1 irgendein Business aufbauen, sondern Business skalieren. Und dann gibt es die dritte unternehmerische Hürde, da sind wir jetzt aktuell, das ist so ab 100, 150 Leuten, wo dann die Anonymität einkehrt und man über diese strukturierenden Elemente auch diese Anonymität irgendwie managen muss. Man kann nicht mehr mit jedem Menschen irgendwie super, super persönlich sein, sondern es gibt auch Menschen dann irgendwann in der Company, die man einfach nicht kennt. Und das ist eben auch eine große Herausforderung, aber die zweite unternehmerische Hürde, die kommt natürlich deutlich öfter vor, weil es viele von diesen kleinen Unternehmen gibt und so zwischen 5 und 15 Mitarbeitenden, da helfen diese beiden Bücher einfach ungemein und genau an diesem Punkt waren wir damals und da zu lesen, dass es normal ist, dass man da irgendwie Struggles hat, dass es ein Umdenken auch von den Gründern einfordert, das war halt wahnsinnig hilfreich.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Piran. Und wir haben alle Links sowohl zu diesen Büchern als auch zu vielen anderen Dingen, die wir gestreift haben, wie immer in den Shownotes. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und bestimmt bis bald mal wieder.
Danke, Moritz.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.
Das war das Gespräch mit Piran Aski, der uns von seinen Erfahrungen als Co-CEO von Koro berichtet hat. In Folge 2 zum Thema Leadership spreche ich mit Martin Rauch, Brand Director von Gardena. Er verrät uns, wie es innerhalb der Husqvarna Group als Vertreter der Elektrotechnikbranche gelingt, dass auch dort Transformation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg im Unternehmen Hand in Hand gehen. Wir freuen uns, wenn ihr Design Perspectives abonniert. Wenn ihr darüber hinaus Anmerkungen oder Wünsche habt, schreibt uns bitte eine Mail an podcast@gdc.de.